Deutschlandfunk Nova. Hörsaal.
Hans-Jürgen Bartsch hat schon viel hier mit euch über Donald Trump gesprochen, über Barack Obama. Auch meine Kollegin Sibylle Salewski hat euch einen Hörsaal zum Phänomen der First Lady präsentiert. Jetzt kommt einer, den hatten wir noch gar nicht, seit es 2010 unsere Sendereihe gibt. Ein amerikanischer Präsident, der nur kurz regierte, aber dennoch vom Mythos zum Märtyrer aufstieg.
Ich bin ein Berliner.
Er ist ein energisch zupackender Wahlkämpfer.
Neben dem fast regungslos entspannten und lässigen Kennedy wirkt Nixon unruhig, aufgeregt und nicht so kompetent.
Er ist Ehemann und Vater.
Es scheint so, als stünde man im Schlafzimmer der Kennedys, dem intimsten Raum eines jeden Hauses.
Viel mehr Pathos geht kaum.
Vom Attentat gibt es keine Fernsehbilder.
Das Attentat vom November 63 bot dann Anlass, Kennedy obendrein zu einem Märtyrer zu machen.
Happy Birthday to you.
John F. Kennedy, Nickname Jack, fasziniert bis heute die Massen. Auch solche, die später geboren wurden und ihn gar nicht kannten. Nicht nur in Amerika, auch bei uns. Warum ist das so? Warum sticht dieser Präsident so unglaublich aus der Reihe der anderen Präsidenten der Vereinigten Staaten heraus? Ich weiß nicht, wie viele Stunden sich Dr. Olaf Stieglitz damit befasst hat. Sicherlich kann er sie selbst nicht mehr zählen und es nimmt kein Ende. Der Mythos Kennedy ist nicht totzukriegen, weil er fasziniert. Ein Grund dafür schimmert schon so ein bisschen aus dem Vortragstitel heraus, den Stieglitz für das, was er uns gleich berichten wird, gewählt hat. Forever Young, der Mythos JFK. Ähnlich wie der Schauspieler James Dean altert er vor unseren Augen nie. Er bleibt immer jung und das allein drückt schon sehr viel von dem aus, was wir mit Frische, Dynamik, Energie und noch so einiges mehr verbinden. Denkt zum Test jetzt vielleicht mal an Helmut Kohl. Seht ihr ihn wie ich im Rollstuhl? Ich sehe ihn im Rollstuhl, obwohl ich ihm während seiner Amtszeit ziemlich oft begegnet bin in Bonn und Berlin und über ihn berichtet habe. Welches Bild machen wir uns warum von einem prominenten Menschen? Und im konkreten Fall von JFK. Olaf Stieglitz hat noch viel mehr herausgefunden als Kennedys Jugendlichkeit. Bis zum 31. Januar 2018 fand in Köln eine große Ausstellung über den 35. US-Präsidenten statt. Veranstalter waren die dortige Universität und die Stadtbibliothek. Und bei dieser Gelegenheit hat Stieglitz seinen Vortrag gehalten.
Ich werde mich heute mit dem Kennedy-Mythos auseinandersetzen, werde das in zwei Schritten tun. Einem ersten, wo es mir darum geht, Fakten und Fiktionen so ein bisschen gegenüberzustellen. Und einem zweiten Teil, in dem es mir dann vor allen Dingen darum gehen wird, auch nochmal darüber zu reden, wie sinnstiftend und produktiv und letztendlich wie erfolgreich dieser Mythos ist bei unserer Auseinandersetzung um Kennedy heute und um seinen politischen und kulturellen Stellenwert. Also das sind eigentlich so die zwei Aspekte, die ich versuchen werde, stark zu machen. Und so hatte man dort anlässlich des 100. Geburtstags mehrere Veranstaltungen organisiert. Unter anderem Lesungen, Podiumsdiskussionen, sogar eine Party. Zwei Events davon sind mir besonders in Erinnerung geblieben. Beide fanden an der Uni statt. Zum einen die Vorführung einer Fernsehdokumentation aus dem Jahr 1961 von Robert Drews Adventures on the New Frontier, in dem ein typischer Arbeitstag des neu gewählten Präsidenten gezeigt wurde. Und zum anderen die Performances der sogenannten Danish JFK Guys, zweier Schauspieler, die aufgrund der erstaunlichen Ähnlichkeiten mit dem Präsidenten von einem von ihnen, nämlich mit Mr. Casper Philipson, der dem Präsidenten nicht nur, weil er so zurechtgemacht ist, sondern auch tatsächlich unglaublich ähnlich sieht, mit einem unglaublichen Performance-Spirit dann die Kennedy-Reden zur Aufführung bringt und damit mit großem Erfolg durch die Welt touren. Ich beginne meinen Vortrag heute ganz bewusst mit diesen beiden Veranstaltungen, denn sie markieren so etwas wie wichtige Einsichten in die scheinbar ungebrochene Faszination, die noch Jahre nach dem gewaltsamen Tod der Person Jack Kennedy ausstrahlt. Der Dokumentarfilm unterstreicht, und das ist, wenn Sie so wollen, die erste These meines Vortrags, dass die Arbeit am Kennedy-Mythos nicht erst mit den Schüssen in Dallas am 22. November 1963 begann, schon zu seinen Lebzeiten in vollem Gange war. Seine ganze politische Laufbahn und seine Amtszeit als Präsident der Vereinigten Staaten waren bereits von einem sehr bewussten und letztlich sehr erfolgreichen Willen zur Inszenierung und zur langfristigen Mythenbildung geprägt. Das ist an sich natürlich überhaupt gar nicht ungewöhnlich. Moderne Politik ist immer auch Imagepolitik. Und in diesem Fall haben wir es aber doch mit einem besonders engmaschigen Netz von langfristig gesteuerter und auf zukünftige Ausstrahlung gerichteter Symbolpolitik zu tun. Ich komme im weiteren Verlauf meines Vortrags darauf zurück. Die Aufführungen der Danish JFK Guys verweisen auf eine zweite thesenhafte Zuspitzung meiner Ausführungen. Nämlich, dass man bis heute durch einen positiven oder auch ablehnenden Rückbezug auf die Person Jack Kennedy und die ihn und seine Amtszeit prägende Aura profitieren kann. Sei es politisch, kulturell oder schlicht finanziell. John F. Kennedy und der Kennedy-Mythos, dieses dichte Geflecht aus Hoffnungen und Erwartungen, Enttäuschungen und Trauer, Bilder und Redezitaten, sind bis heute eine Währung auf den verschiedenen Marktplätzen der politischen und kulturellen Auseinandersetzung. Und auch darauf werde ich dann im zweiten Teil nochmal ausführlicher zu sprechen kommen. Ein Wort noch zum Mythos, den ich hier heute im Titel führe. Ich werde hier natürlich keine im engeren Sinne mythentheoretische Diskussion führen, mich aber doch an einigen grundsätzlichen Ideen orientieren, die in meinen Augen eben einen Mythos ausmachen. Mir geht es dabei vor allem um die narrative Dimension des Mythos, um diese narrative Dimension zu unterstreichen. Mythen, das sind sinnstiftende Erzählungen, in denen Teile der Geschichte entweder verschwiegen werden oder unterbelichtet bleiben und stattdessen andere Aspekte umso mehr in den Vordergrund zu stellen. In diesem Sinne geht es mir heute erstens darum, den Kennedy-Mythos zu entzaubern, diejenigen Teile der Geschichte zu betonen, die hinter dem Camelot-Glanz allzu oft vergessen werden. Zum anderen sind Mythen aber eben auch sinnstiftend, im Sinne von produktiv. Sie haben eine Funktion, die über schlichte Täuschung hinausgeht. Und diese ist im Fall des Kennedy-Mythos eben extrem erfolgreich, extrem langlebig und extrem integrativ. Neben der Entzauberung des Kennedy-Mythos geht es mir also auch darum, seinen Erfolg zu erklären, seine bis heute anhaltende Strahl- und tatsächlich auch Überzeugungskraft zu prüfen. Ich werde also in zwei großen Schritten vorgehen. Im ersten, größeren, längeren Teil meines Vortrags wird der Blick hinter den Mythos im Vordergrund stehen. Das, was viele die ureigene Aufgabe von Geschichtswissenschaft verstehen würden, den Abgleich des mythischen Kennedy-Bilds mit dem, was man gemeinhin die historischen Fakten nennt. Dabei wird es nicht zuletzt auch darum gehen, welche Rolle US-amerikanische wie internationale Historikerinnen und Historiker von Anfang an auch dabei hatten, die Erzählungen rund um Jack Kennedy und seine Amtszeit im Sinne einer Mythenbildung zu gestalten oder aber diesem Prozess entgegenzuwirken. Teil 2 des Vortrags wird sich dann kürzer der Funktion und Wirkungen des Mythos zuwenden. Dabei werde ich nicht nur versuchen herauszustreichen, wie erfolgreich die Mythenerzählung um Jack Kennedy herum letztlich war, sondern auch begründen, warum vor diesem Hintergrund die scheinbare Dichotomie zwischen Wissenschaft und Wahrheit einerseits und Mythos und Täuschung andererseits nicht mehr länger trägt. wie sehr der Kennedy-Mythos inzwischen selbst ein Teil der historischen Wahrheit geworden ist, den es für die Geschichtswissenschaft zu erklären gibt. Ich möchte meinen ersten Teil damit beginnen, dass ich einmal etwas ausführlicher auf den bereits angesprochenen Dokumentarfilm aus dem Jahr 1961 zu sprechen komme. Meine Kollegin Tanja Weber vom hiesigen Institut für Medienkultur hat in ihrem sehr lesenswerten Beitrag ja bereits John F. Kennedy als einen Medienpräsidenten, als den ersten Fernsehpräsidenten der USA vorgestellt. Zwei Momente TV-Geschichte werden dabei stets als besonders bedeutsam betont. Erstens das berühmte ernste Fernsehwahlkampfduell 1960 zwischen den beiden Präsidentschaftsanwärtern John F. Kennedy von den Demokraten und Richard Nixon von den Republikanern. Sowie zweitens die Berichterstattung der Senderanstalten am sogenannten Black Weekend im November 1963, das mit dem Attentat in Dallas begann und mit der Beerdigung in Arlington endete. Ein Fernsehwochenende, an dem sich das Format Live-Katastrophenfernsehen erst so richtig als das entwickelte, wie wir es heute kennen. Und die meisten von Ihnen werden die Geschichte rund um dieses erste Fernsehduell zwischen Kennedy und Nixon kennen. Der junge demokratische Herausforderer, der so viel besser mit diesem neuen Medium umgehen konnte, der sehr viel routinierter aufgetreten ist, der sehr viel medienwirksamer daherkam, während der Vizepräsident Richard Nixon so ganz offensichtlich unwohl in dieser Rolle des Fernsehauftritts sich befand. Und dann natürlich Walter Cronkite, der berühmte CBS-Anchorman, der während der Live-Berichterstattung im Anschluss an das Attentat von Dallas für sich und seinen Sender erstmal entwickeln musste, wie gehen wir denn jetzt als Live-Medium mit dieser Katastrophenmeldung um. Es gab keine Bilder, man musste irgendwie improvisieren. Bis heute ein immer wieder gerne analysiertes Beispiel von Fernsehgeschichte. Demgegenüber ist die 50-minütige Dokumentation von Robert Drew für ABC Television eher unspektakulär. Aber vielleicht gerade deswegen besonders aufschlussreich dafür, wie geradezu beiläufig schon früh am Kult um Jack Kennedy gestrickt wurde. Wie sehr seine Familie, seine persönlichen und politischen Freunde, viele Journalisten und Journalistinnen und auch er selbst seit Anbeginn seiner politischen Laufbahn die Person und den Körper John F. Kennedys konsequent mit den männlich heldenhaften Tugenden von Tatkraft, Entschlossenheit, Klugheit und Siegesgewissheit verknüpften. Drews Fernsehfilm entstand im Herbst 1960 bis in den Februar 1961, wurde im Frühjahr dann im Abendprogramm gesendet und zeigt mit einigen Rückblicken einen typischen Arbeitstag des frisch gewählten Präsidenten. Er ist ein markantes Beispiel für Mythenbildung. Die Zuschauerinnen und Zuschauer dürfen, und das ist zu Beginn der 60er Jahre völlig neu und noch ganz ungewöhnlich, ihrem Präsidenten bei der Arbeit über die Schulter sehen. Und sie bekommen einen Mann zu sehen, der nicht nur alles im Griff hat, sondern darüber hinaus auch cool bleibt. Kennedy ist, und das alles zugleich, ein Intellektueller, der sich mit Büchern und den klügsten Köpfen seiner Zeit umgibt, also beispielsweise mit dem Autor John Steinbeck, mit dem Historiker Arthur Schlesinger, mit John Kenneth Galbraith, dem Harvard-Ökonomen, nur mit Beratern und Beraterinnen, die sozusagen an dem Cutting Edge des damaligen Wissens und der liberalen Politikgestaltung orientiert waren. Er ist ein energisch zupackender Wahlkämpfer bei den Vorwahlen in West Virginia, der ohne jede elitäre Distanz zu Minenarbeitern und Hausfrauen reden kann. Er ist Ehemann und Vater, der selbstverständlich noch Zeit hat, sich gut gelaunt um seine Familie zu kümmern. Wir sehen einen Politiker, der sich bereitwillig den vielen Herausforderungen seines Amts stellt. The many burdens of his office. Das ist ein Satz, der in dieser Dokumentation in den 50 Minuten, glaube ich, viermal fällt. Dessen mind works in many channels at the same time. Und der dabei trotzdem Zeit hat, über einen Witz zu lachen, eine Zigarre zu rauchen oder die Kunst an den Wänden seines Büros zu diskutieren. Der jungen Generation an der Spitze der Nation konnte man vertrauen. So die Botschaft des Films ans Fernsehpublikum im Frühjahr 1961. Mit subtilen filmischen Mitteln sowie suggestiver Narration gelingt es der Dokumentation, dem Publikum einen Präsidenten zu verkaufen, der kurz zuvor mit denkbar knapper Mehrheit hauchdünn ins Amt gewählt worden war. Diesen Eindruck eines jungen, dynamischen, optimistischen, aber zugleich entschlossen zupackenden Politikers haben Kennedy selbst und sein persönliches wie berufliches Umfeld in oft ausdrücklicher, aber noch öfter stillschweigender Weise ganz bewusst geschürt. Seit er 1946, nicht einmal 30 Jahre alt, erstmals ins Repräsentantenhaus in Washington gewählt wird. Zu dieser Zeit waren es noch die Ambitionen seines Vaters Joseph, die die ersten Schritte bestimmten. Sohn irischer katholischer Einwanderer, in den 1920er Jahren zum Millionär aufgestiegen, auch durch seine Verstrickung in den Alkoholschmuggel des organisierten Verbrechens, und schließlich 1937 Botschafter in London geworden, wo er allerdings wegen vermeintlicher Sympathien mit den Nationalsozialisten bald in Misskredit geriet. Für seine Söhne plante er überragende politische Karrieren. Und als seine größte Hoffnung, der erstgeborene Sohn Joe Jr., als Soldat 1944 bei einem Einsatz über dem Ärmelkanal starb, sollte John in dessen Fußstapfen treten. Seitdem wurden alle folgenden Karriereschritte sorgfältig geplant und umgesetzt. Zweimal Wiederwahl ins Repräsentantenhaus, 1952 Wahl in den US-Senat und 1953, auch das gehört zum Kalkül, die Heirat mit der Fotojournalistin Jacqueline Bouvier, die fortan mit ihren eigenen Ambitionen an die Seite des Vaters trat, um die öffentliche Laufbahn Jack Kennedys auch mit privatem Anstrich zu versehen. Ganz wichtig in einer Zeit, in der politische Verlässlichkeit und Stärke auch durch private Stabilität flankiert werden sollte. Es war die Zeit der Nuclear Families in a Nuclear Age, wie es die Historikerin Elaine Tyler May einmal so treffend beschrieben hat. Jacquelines Kooperation mit ausgesuchten Fotografen, die das Familienleben illustrierten, gehörte ebenso zu diesem Programm wie später das große Renovierungsprogramm im Weißen Haus, wo das Weiße Haus in so einer Melange zwischen französischer Eleganz und amerikanischem Pionierspirit ausgekleidet wurde. Der Erfolg blieb nicht aus. Kennedy wurde als Senator wiedergewählt. Sein Buch Profiles in Courage gewann den Pulitzerpreis. 1960 schließlich die Nominierung zum Präsidentschaftskandidaten der Demokratischen Partei. Mit seiner ersten, noch heute immer wieder zitierten Rede zu Amerikas Aufbruch zu neuen Grenzen, den New Frontiers. Womit durchaus mehr gemeint war als nur das Rennen in den Weltall. All das, nochmal, war weder in seinem Format noch in seiner Planung besonders ungewöhnlich. Nicht wenige amerikanische Politikerkarrieren kamen und kommen immer wieder so oder so ähnlich daher. Was hervorsticht, ist eher die Rigorosität der Imagepolitik und das Ausmaß dessen, was dabei unter den Teppich gekehrt wurde. In den Jahrzehnten nach seinem Tod sind nur sehr zögerlich die Dimensionen der bewussten Täuschungen und Verzerrungen rund um John F. Kennedy ans Licht gekommen. Dass das so lange dauerte, lag auch an der Familie, die streng über die Erinnerung wachte und sie bewusst und lange Zeit erfolgreich zu steuern versuchte. Bezeichnend ist unter anderem die Rolle der Kennedy-Bibliothek, einer Außenstelle der Nationalarchive, die in diesem beeindruckenden Gebäude gegenüber dem Hafen von Boston angesiedelt ist. Zugleich Archiv und Museum hatte die Kennedy-Bibliothek jahrelang einen besonders schlechten Ruf unter Historikerinnen und Historikern, weil man augenscheinlich versuchte, das Andenken des Präsidenten vor allzu unliebsamer Kritik zu schützen. Viele wichtige Aktenbestände standen zunächst nur denjenigen zur Verfügung, die an der Kennedy-Saga mitschreiben wollten. Das wird zum Beispiel gut sichtbar, wenn man sich die beiden vermutlich bis heute einflussreichsten Bücher zur Kennedy-Präsidentschaft ansieht. Beide von bedeutsamen Mitarbeitern verfasst. Arthur Schlesingers Die 1000 Tage Kennedys von 1965 sowie Theodore Sorensens John F. Kennedy Biografie aus dem Jahre 1966. Beide als große oder bloße Heldenverehrungen zu beschreiben, wäre sicher ungerecht und auch übertrieben. Aber ohne Zweifel ist es so, dass beide Autoren ihre vordringliche Aufgabe darin sahen, die Vorzüge des Präsidenten herauszustellen und ihn gegen Kritik aller Art zu verteidigen. Auch daran ist zunächst nichts Verwerfliches. So macht man das halt, wenn man Teil des Teams war und relativ zeitnah nach dem Tod so ein Buch auf den Markt bringt. Trotzdem muss man den Hinweis ergänzen, dass diese beiden Bücher bis weit in die 1980er Jahre hinein beinahe unangefochten die historiografische Debatte um Kennedy und seine Amtszeit bestimmten. Erst danach, um 1990 herum, erschienen Bände, die nun ebenfalls unzensiert auf Aktenbestände der Kennedy-Bibliothek zurückgreifen konnten. Und ein kritisches Bild auf Basis nicht publizierter Quellen zeichnen konnten. Welche Aspekte der Kennedy-Geschichte hat der Mythos zunächst also unterdrückt? Um sie später, das sei vorausgeschickt, in sehr produktiver Weise darin zu integrieren. Der gutaussehende, sportliche, jugendliche Held litt seit Jugendzeiten unter chronischen Rücken- und Magen-Darm-Beschwerden, unter zahlreichen Allergien sowie unter einer Nierenunterfunktion. Er nahm regelmäßig und über lange Zeiträume hinweg schwerste Schmerzmittel und Entzündungshemmer, dazu Antibiotika, Antidepressiva und Schlafmittel, wovon außer seinem engsten Umfeld niemand etwas wusste. Mitte der 1950er Jahre fiel er nach einer von insgesamt 3 schweren Rücken-OPs ins Koma. Der Biograf Robert Dallek schreibt einmal, Jack Kennedy wäre nie zum Präsidenten gewählt worden, hätte man die Wahrheit über seinen Gesundheitszustand zu dieser Zeit bereits gewusst. Und der liebevolle Ehemann und Vater, den wir alle von den zahlreichen wohlinszenierten Fotos kennen, hatte vermutlich mehr Affären mit Frauen als alle anderen US-Präsidenten zusammen und das seit seinen Highschool-Tagen und auch nach seiner Heirat mit Jackie Bouvier und nach seinem Amtsantritt. Dallek beschreibt Kennedy als einen compulsive womanizer, als einen zwanghaften Frauenhelden und er und andere erklären dies entweder mit dem schlechten Vorbild des Vaters oder mit dem Einfluss seiner überdominanten Mutter oder von seinem Medikamentenmissbrauch stimuliert oder aus einer ganzen Reihe von anderen Gründen. In gewissem Sinne hat sich dieses Geheimnis, von dem Jackie und sein engstes Umfeld übrigens Bescheid wussten, zu einem ganz eigenen Strang der Mythenentzauberung entwickelt. Ein Strang, der selbst darauf beruht, Fakten und Fiktionen, echte und vermeintliche Affären, Gerüchte und Hörensagen zu einem undurchdringlichen Gewirr zu verbinden. Stattdessen kann man aber auch auf die realpolitische Faktenlage blicken. Nicht nur waren der Aufstieg und die Wahl Kennedys, das weiß man heute, unter anderem mit Geld der Mafia finanziert, die liberale Galionsfigur unterstützte zu Beginn der 1950er Jahre als junger Kongressabgeordneter den Kommunistenjäger Joseph McCarthy von der Republikanischen Partei. Überhaupt, Kennedy war ein sehr typisches Beispiel dessen, was man einen Cold War Liberal nannte. Einen in den meisten Politikfeldern eher progressiv eingestellten Liberalen, der aber in der damals alles entscheidenden Frage, nämlich seiner Haltung zum Kommunismus, ein erklärter Hardliner war. Es gab in den 1950er Jahren keinen größeren politischen Vorwurf als denjenigen, soft on communism zu sein. Und so war aggressiver Antikommunismus auch für Kennedy die Leitlinie seiner politischen Ansichten. Nach seiner Amtsübernahme befürwortete er die noch von Dwight Eisenhower sozusagen geerbte Invasion von Söldnern in der kubanischen Schweinebucht sowie Pläne des CIA zur Ermordung Fidel Castros, was dann tatsächlich so etwas wie eine Obsession des Präsidenten werden sollte. Er unterstützte, befürwortete einen Staatsstreich in Südvietnam gegen den gewählten Präsidenten Diem, der die militärische Eskalation in dieser Region nicht unwahrscheinlicher machte und vor allem die Rolle und den Einfluss der USA in Südostasien ganz klar als aktiv absteckte. Der Grundstein für die Verstrickung der USA in Vietnam war gelegt und es gibt wenige Indizien, dass Kennedy sich in späteren Jahren grundsätzlich anders verhalten hätte als seine Nachfolger Lyndon Johnson oder Richard Nixon. Der strahlende Held Jack Kennedy vor dem Hintergrund der von Vietnam und später Watergate verdunkelten Jahre, das ist mehr Wunschdenken als Realität. Wenn Historiker und Historikerinnen heute eine Bilanz der Amtszeit Kennedy ziehen, fällt diese zumeist eher bescheiden aus. Außenpolitische Erfolge, wie sein ebenso resolutes wie kompromissbereites Auftreten während der Kuba-Krise, Oktober 1962, dessen glücklicher Ausgang, oder die Revitalisierung der westdeutsch-amerikanischen Freundschaft durch seinen Besuch im Sommer 1963, oder die Etablierung des berühmten heißen Drahts mit Moskau, steht vor allem innenpolitisch der Eindruck von Unentschlossenheit gegenüber, gerade auch im Zusammenhang mit der damals so drängenden Forderung der politischen und sozialen Gleichberechtigung afroamerikanischer Menschen. Die unterstützte der Präsident erst dann wirklich, als er sich von mehreren Seiten dazu herausgefordert sah, diese Unterstützung sozusagen unausweichlich geworden war. Auch zu diesem Punkt finden Sie übrigens einen sehr schönen Beitrag meiner Kollegin Rebecca Brückmann. Und darin legt sie dar, dass Kennedys Ruf, er sei ein Vorkämpfer für schwarze Bürgerrechte in den USA gewesen, nur teilweise der Wahrheit entspricht. Kennedy war als Demokrat viel zu sehr auf den mächtigen, konservativen Südstaatenflügel der Partei angewiesen, um das Thema wirklich pushen zu wollen. Und so waren Martin Luther King, der die Wahl Kennedys ausdrücklich unterstützt hatte, und andere Aktivistinnen und Aktivisten zunächst bitter enttäuscht von dessen Realpolitik bei diesem Thema. Erst im Laufe des Jahres 1963 begann sich Kennedys Einstellung zu wandeln. In der Krise um die Desegregierung von Schulen und Hochschulen in Mississippi und Alabama stellte er sich erstmals unzweideutig und öffentlich auf Seiten der afroamerikanischen Bürgerrechtsbewegung. Hier wird, wie ich meine, etwas Grundsätzliches deutlich. Vergleicht man das Amerika von 1961 mit dem von, so schreibt Andreas Edgers, der vielleicht beste Kennedy-Experte in Deutschland, mit dem von 1963, so war das Land ohne Zweifel in Bewegung. Kennedy stand sicher am Anfang der rebellischen 1960er Jahre. Aber es waren eher die von ihm geschürten Hoffnungen als seine Realpolitik, an denen sich die Bewegungen dieser Dekade orientierten. Jack Kennedy überschritt nur selten wirklich eine New Frontier. Aber seine Rhetorik wirkte klar inspirierend auf die vielen jungen Menschen, die sich in den USA und weltweit für idealistische Ziele einsetzten. In diesem Sinne katapultierte JFK die USA gar nicht in die 60er, wie man das heute so oft liest. Das haben vor allem ganz andere getan. Die Aktivistinnen und Aktivisten der schwarzen Bürgerrechtsbewegung, die rebellischen Studentinnen und Studenten, später die Mitglieder der Anti-Vietnam-Kriegsbewegung, sowie die vielen Feministinnen oder die, die sich in den Lesbian- und Gay-Bewegungen organisiert haben. Kennedy war eine Figur, an der sich Aufbruch abbildete. Er selber war namentlich, was seine innenpolitische Dimension angeht, viel zu zurückhaltend, um wirklich für Aufbruch zu stehen. Ich komme zu meinem etwas kürzeren zweiten Teil. Denn trotz all dem Gesagten, trotz dieser Entzauberung hat John F. Kennedy bei sehr vielen Menschen, sowohl in den USA als auch weltweit, nichts von seiner Strahlkraft eingebüßt. Wenn der gebräunte Schauspieler Casper Philipson sein Haar in einer schwungvollen Welle aus der Stirn geföhnt, ausgesuchte Kennedy-Reden auf die Bühne bringt, dann ist das nur das jüngste Beispiel für eine lange Reihe von Texten, Filmen, Bildern, Objekten, Ausstellungen und Aufführungen, die den Mythos JFK am Leben erhalten, die mit ihm spielen und sich in vielfacher Weise bei ihm bedienen. Und Philipson beispielsweise macht das ohne Frage extrem beeindruckend. Seine Auftritte sind total überzeugend geschauspielert. Wenn er die Kennedy-Reden aufführt, dann stimmen Gestik und Mimik, dann trifft er die richtige Tonlage und weiß, Stimmungen zu transportieren. Und er weiß, was sein Publikum hören will. My fellow Americans, ask not what your country can do for you, ask what you can do for your country. Aus der Inaugurationsansprache. Oder Mankind must put an end to war before war puts an end to mankind. Aus der berühmten Friedensrede an der American University in Washington. Und natürlich, ich bin ein Berliner. Aus der Rede vor dem Schöneberger Rathaus in Berlin. Der Auftritt anlässlich des 100. Geburtstags in Berlin endete übrigens mit der nicht mehr gehaltenen Rede JFKs, die für den Empfang in Dallas am 22. November 1963 vorgesehen gewesen war. Viel mehr Pathos geht kaum. Sieht und hört man Philipson zu, dann kann man nachvollziehen, wie die Rhetorik des Präsidenten gepaart mit seinem Auftreten jene Aufbruchsstimmung transportierte, die bis heute so oft mit der Person Kennedy und seiner Amtszeit verbunden wird. Und vor diesem Hintergrund ist es auch nicht überraschend, dass Jack Kennedy der erste Popstar im US-Präsidentenamt wurde. Das erste Superman-Heft mit dem Präsidenten Kennedy erschien bereits im Februar 1962. Das Attentat vom November 1963 bot dann Anlass, Kennedy obendrein zu einem Märtyrer zu machen. Und jetzt vor allem schlug die Stunde der Witwe Jackie, die dann ja auch wenig später den Vergleich des Kennedy-Weißen Hauses mit dem Camelot der Artus-Sage in die Welt brachte, der heute ein geflügeltes Wort geworden ist. In der Nacht nach dem Attentat mussten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Kongressbibliothek in Washington nach Texten suchen, die das Begräbnis Abraham Lincolns beschrieben, des bis dahin vermeintlich größten Märtyrers der US-Geschichte. Und dieses Begräbnis wurde zur Blaupause für die Kennedy-Trauerfeier mit der ewigen Flamme auf dem Friedhof in Arlington, die Aufnahmen vom salutierenden kleinen Sohn John Jr. Alles war bis ins kleinste Detail von Jacqueline geplant und umgesetzt worden. An die Fernsehbilder in den Tagen nach den Schüssen von Dallas konnten sich Millionen von Amerikanerinnen und Amerikanern noch Jahre später im Detail erinnern. Und überhaupt wirkte das Attentat eine bemerkenswert einende Reaktion in der Bevölkerung. Kennedy war ein durchaus beliebter Präsident, aber er hatte es doch auch mit deutlicher Opposition und Ablehnung zu tun. Nach seinem Tod schossen die Zustimmungsraten in die Höhe. Bei einer Umfrage im Winter 1963 behaupteten 65% der Befragten, bei der letzten Präsidentschaftswahl für John F. Kennedy gestimmt zu haben. Tatsächlich hatte er 1960 nicht einmal 50% aller Wählerstimmen bekommen. Sein Vorsprung auf Nixon betrug nicht viel mehr als 150.000 Stimmen. Das Attentat ist bestimmt ein Knackpunkt bei der Auseinandersetzung mit Kennedy, sowohl mit seiner eigentlichen Präsidentschaft als auch mit der Symbolpolitik. Durch seinen frühen Tod blieb JFKs Präsidentschaft so oder so unvollendet. Und das Attentat von Dallas steht auch eng verbunden mit meiner Annahme von der Produktivität und der Integrationskraft des Mythos. Die an sich wenig spannungsgeladene Nachricht, dass der gegenwärtige US-Präsident nun auch die letzten, noch immer geheim gehaltenen Akten zum Kennedy-Mord freigeben will, entzündete weltweite Spannung und Aufregung. Daran haben weniger die zugegeben noch immer mit dem Attentat verbundenen Ungereimtheiten zu tun, sich widersprechende Zeugenaussagen, seltsame Flugkurven von Kugeln und so weiter und so fort, als vielmehr der Reiz der mannigfaltigen und sich oft auch gegenseitig ausschließenden Verschwörungstheorien, die heute, und das scheint mir das Faszinierende zu sein, selbst zu einem veritablen Teil des Kennedy-Mythos geworden sind. Trumps Interesse an den Dokumenten ist recht einfach zu durchschauen. Von der eigenen Politik ablenken und die Anti-Establishment-Ressentiments seiner Anhängerinnen und Anhänger bedienen, die auf eine weitere Enthüllung über die korrupten Machenschaften der Washington Insider hoffen lassen. Aber trotzdem stürzt sich die Berichterstattung darauf, weil wir alle vielleicht, doch noch auf die große Entlarvung warten, auch wenn wir insgeheim natürlich wissen, dass sie nicht kommen wird. Denn wenn es tatsächlich eine Verschwörung aus dem Kreise etwa der Geheimdienste gegeben hätte, dann wäre sie mehr als mächtig genug, auch diese Akten innerhalb von über 50 Jahren zu manipulieren. Mit dem Kennedy-Mythos kann man also heute noch Politik machen. Zum Mythos JFK gehört heute eben nicht allein Glamour und Jugendlichkeit, Optimismus und Aufbruch, sondern auch Geheimnisvolles und Verruchtes, Verborgenes und Unmoralisches. Und da spielt das rätselhafte Attentat und die sich daran anknüpfenden Verschwörungstheorien eine wesentliche Rolle. Sie unter anderem halten den Motor des Mythos beständig in Gang. Und Ähnliches gilt es für andere Aspekte dessen, was zuerst eben nicht Teil der Erzählung sein sollte, was von kritischen Stimmen aus Journalismus und Wissenschaft erst aufgedeckt werden musste, inzwischen aber das Bild vom coolen, ewig jungen Präsidenten Jack Kennedy positiv zu untermauern scheint. Der Frauenheld etwa. Was heute zu Recht ein Skandal geheißen und zum Aufschrei führen würde, erscheint heute vielen und nicht nur Männern eine Erinnerung an eine vermeintlich unkompliziertere Zeit und vermischt sich mit Bildern, die wir zum Beispiel auch aus der erfolgreichen TV-Serie Mad Men kennen. Die Mafia-Kontakte. Geschenkt. Wer Peter Lawford zum Schwager hatte und auf diese Weise mit dem Glamour und der Coolness des Red Pack verbunden war, konnte auch darüber stehen, wenn die Herkunft von Wahlkampfgeldern mehr als nur zwielichtig war. Schon zu Lebzeiten, vor allem aber nach dem Tod John F. Kennedys, schufen offizielle wie informelle Erinnerungspolitiken symbolische wie materielle Bezugsgrößen, an denen sich im Anschluss eine Vielzahl von Personen aus Politik, Kultur und Kunst abarbeiteten. Von Andy Warhol über Don DeLillo und James Ellroy bis Kevin Costner, von Lyndon Johnson über Bill und Hillary Clinton bis Barack Obama, sie alle wussten, welchen Wert das Bild vom ewig jungen, optimistischen JFK für sie in den Auseinandersetzungen um Amerikas Gegenwart und Zukunft hatte. Am Beispiel Bill Clinton lässt sich das vielleicht am besten demonstrieren. Und dabei meine ich jetzt gar nicht die vermeintliche Parallelität im Hinblick auf die außerehelichen Sexgeschehnisse der beiden, sondern vielmehr der aktive, politisch motivierte Rückbezug des Jüngeren auf sein erklärtes politisches Vorbild. Clinton hat seine Amtszeit immer vor dem Hintergrund der Kennedy-Jahre sehen und verstanden wissen wollen. Clinton wollte Erbe sein des jungen, optimistischen, zu neuen Ufern aufbrechenden Kennedy. Und sein Saxophon und sein Sexappeal halfen ihm dabei ebenso wie seine ebenfalls nicht fehlenden Hinweise auf ein zweites Vorbild namens Martin Luther King. Und auch in der bundesrepublikanischen Geschichte könnte man auf Ähnliches hinweisen. Vom Deutschlandbesuch 1963 profitierte kaum jemand so sehr wie der damalige regierende Bürgermeister von Berlin, Willy Brandt. Einige Jahre später würde er sich mit einer vergleichbaren Aufbruchsrhetorik und getragen von einer optimistischen Jugend ins Kanzleramt wählen lassen, um dort mehr Demokratie zu wagen. Schon dieser Satz, Ausdruck und Produkt des Kennedy-Mythos. Ich komme zu einem kurzen Fazit. Eine kritische Geschichtsschreibung John F. Kennedys und seiner Amtszeit von 1961 bis 1963 kann sich heute nicht mehr allein darauf konzentrieren, dem Mythos JFK ein durch Fakten korrigiertes Bild entgegenzustellen. Darin war sie seit etwa Mitte der 1980er Jahre sehr erfolgreich und daran haben US-amerikanische als auch internationale Kolleginnen und Kollegen einen sehr großen Anteil. Wir wissen heute fast alles, was es zu wissen gibt über das politische Leben und Wirken JFKs. Und auch wenn noch einiges Privates zu entdecken oder zu enthüllen ist und selbst wenn in den Geheimakten rund um das Attentat doch noch das ein oder andere Detail zu finden sein wird, John F. Kennedy ist heute von konventioneller wie revisionistischer Geschichtsschreibung, von politischer, diplomatischer, sozial-, kultur- wie geschlechterhistorischer Perspektive ausdiskutiert, analysiert und bewertet worden. Dabei gibt es zahlreiche Meinungsverschiedenheiten, kontroverse Einschätzungen, sicher, aber alles in allem entstand ein differenziertes, komplexes Bild eines Politikers und Menschen mit Erfolgen und Misserfolgen, positiven wie negativen Facetten, starken und weniger starken Seiten. Kennedy ist bis heute ein beliebter Präsident. Aber er wird von den meisten Expertinnen und Experten nicht in die Riege der wirklich großen, was immer das genau sein soll, Präsidenten der Vereinigten Staaten eingeordnet. Während also auf dieser Seite nicht viel Neues mehr zu erwarten ist, erscheint mir die Aufgabe einer Geschichtswissenschaft jetzt und in Zukunft darin zu liegen, die angedeutete Produktivität des Kennedy-Mythos für Politik, Kultur und Gesellschaft der USA und darüber hinaus ernst zu nehmen und zu ergründen. Der ermordete Präsident war und ist in mancherlei Hinsicht eben nicht tot. Er bleibt forever young und erzielt nach wie vor so Wirkungen. Das geschah und geschieht manchmal bewusst oder auch nicht, manchmal um ihn zu feiern und zu ehren, manchmal auch um sein Andenken zu beschädigen, immer aber vom Wissen getragen, dass die Referenz John F. Kennedy sinnvoll abrufbar ist. The crucial question, betont der deutsche Amerikanist Winfried Fluck in einem sehr lesenswerten Aufsatz zum Paradox John F. Kennedy, is how his self-representation became so effective. Und damit stimme ich voll überein. Der Mythos John F. Kennedy ist nach wie vor produktiv und integrativ. Und wir sind aufgerufen, dieser Funktion immer wieder aufs Neue kritisch nachzuspüren. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.
Forever Young, der Mythos JFK, hieß der Vortrag des Amerika-Experten der Universität Köln, Dr. Olaf Stieglitz. Er hat am 21. November 2017 darüber gesprochen und uns an seiner Einschätzung über den Mythos und Märtyrer John F. Kennedy teilhaben lassen. Weil Kennedy am 22. November 1963 ums Leben kam und sich sein Todestag am kommenden Donnerstag zum 55. Mal jährt, schauen wir auch morgen nochmal auf den unsterblichen jungen Helden, den auch Tanja Weber, eine Expertin für Medienkultur, so richtig unter das Mikroskop genommen hat. Bis dann.
Deutschlandfunk Nova. Hörsaal.
Samstag und Sonntag um 18 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.